When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey Leute, hallo Sinclair-Fans. Hier spricht Verena von Bastei Lübbe. Ich bin hier im Verlag zuständig für die Marke John Sinclair und ich präsentiere euch heute den Fan-Podcast. Bis jetzt kennt ihr den Podcast, den die Hörspielmacher Dennis und Sebastian für uns produzieren, der alle 2 Monate erscheint. Und ab nun möchten wir euch im Wechsel alle 2 Monate auch einen Fan-Podcast präsentieren, so dass ihr also ab sofort monatlich in den Genuss eines John Sinclair-Podcasts kommt. Wie der Name Fan-Podcast schon sagt, seid ihr dabei gefragt, die Fans. Schickt uns eure Anregungen und Ideen, wie ihr am Fan-Podcast mitwirken möchtet. Wollt ihr eine eigene Podcast-Folge aufnehmen? Möchtet ihr einen anderen Fan interviewen? Von Sinclair-Veranstaltungen berichten? Wir sind sehr gespannt. Meldet uns an sinclair@lübbe.de. Lübbe mit UE. sinclair@luebbe.de. Einen Fan-Podcast gab es bereits im September. Darin hat Sinclair-Fan Alexander Weisheit unter anderem Romanheftautor Oliver Müller interviewt und über den Fanfilm Kinder der Nacht berichtet. Heute geht es um Kurzgeschichten von euch Fans. Auf der John Sinclair-Facebook-Seite wurdet ihr dazu aufgerufen, selbst eine Sinclair-Kurzgeschichte zu verfassen. Es war echt schwierig, bei all den tollen Einsendungen eine Vorauswahl zu treffen. Wir haben dann schließlich 8 Geschichten rausgefiltert, die uns am besten gefallen haben. In einer öffentlichen Abstimmungsrunde wurden dann die 3 Gewinner gewählt. Die Gewinner erhielten 250 € und ihre Geschichte wurde von John Sinclair-Sprecher Dietmar Wunder im Tonstudio eingelesen. Die erste davon hört ihr jetzt. Die anderen beiden Kurzgeschichten in den nächsten Fan-Podcasts. Viel Vergnügen!
Sie lauern in den Schatten. In den Tiefen der Finsternis nähren sich von unserem Blut, unserer Angst, gieren nach unseren Seelen. Doch es gibt einen Mann, der sie aufhalten kann. Er wacht über unsere Welt und stellt sich dem Kampf mit den Kreaturen der Hölle. Unsere letzte Hoffnung. Er ist der Geisterjäger. John Sinclair.
Feuertanz von Thomas Williams.
Ist schon ein paar Jahre her, dass ich in die Disco gegangen bin. Das war sogar noch, bevor wir uns kennengelernt haben, glaube ich,
sinnierte Suko neben mir, während ich uns in Richtung Soho fuhr. Soll das heißen, dass dein Leben mit mir langweilig geworden ist? Stichelte ich ihn und bekam die passende Antwort.
Natürlich soll es das. Vampire jagen, Hexen und den Teufel bekämpfen, pfff, langweiliger geht es kaum. Jedes Mal, wenn ich mit dir unterwegs bin, möchte ich was zum Lesen mitnehmen.
Die Sprüche hielten uns bei Laune. Denn uns war klar, dass wir so schnell nichts mehr zu lachen haben würden. Schon 2 Straßen weiter erwartete uns ein Tatort, wie wir ihn länger nicht mehr gesehen hatten. Es standen Polizei, Kranken- und Feuerwehrwagen vor einem Club, über dessen Eingang in roter, leuchtender Schrift das Wort Ibis stand. Ein zurzeit sehr angesagter Laden, der nach dieser Nacht seine besten Zeiten hinter sich haben sollte. Ich hielt den Wagen am Straßenrand an, stieg mit Suko aus und ging neben ihm auf das Geschehen zu. Einer der Polizeibeamten sah uns kommen und zuerst glaubte ich, dass er versuchen würde, uns fortzuschicken. Aber dann fragte er,
»Sind Sie die 2 Männer vom Scotland Yard?«
Ich glaubte schon, dass Sir Powell ihm Personenbeschreibungen gegeben hatte, als Suko sagte, »Haben Sie das erkannt, weil wir als Einzige nicht filmen?« Erst jetzt fielen mir die Schaulustigen auf. Ich hatte nur Augen für die vielen Helfer gehabt, die sichtlich ratlos dastanden. Aber es gab natürlich auch Menschen, die mit ihren Handys das Geschehen aus ein paar Schritten Entfernung aufnahmen. Sogar um diese Uhrzeit musste es sich um etwa 50 Männer und Frauen handeln. Während ich mich noch über ihre Sensationsgier ärgerte, stellte Suko uns vor und der Polizist sich ebenfalls. Er hieß Neil Masterton und leitete den Einsatz. Allerdings schien er froh zu sein, uns die Verantwortung überlassen zu können.
»Dort drin befinden sich etwa 30 Personen. Es soll mehrere Brände gegeben haben, aber der Laden steht nicht in Flammen, weswegen wir auch keinen Löschversuch unternehmen müssen. Wir, also, nun, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Keiner von uns hat mit so etwas Erfahrung. Deswegen sind Sie wohl hier.«
»Was genau geschieht denn dort drin?« wollte ich endlich wissen. Sir Paul hatte es mir zwar am Telefon gesagt, aber es klang zu verrückt. Irgendetwas musste ich falsch verstanden haben.
»Die Menschen verbrennen, sobald sie aufhören zu tanzen«, antwortete Masterton.
Suko und ich sahen uns an. Während wir geplaudert hatten, konnte dort drin alles Mögliche passiert sein. So verrückt das Geschehen auch klang, mir war nicht nach Lachen zumute.
»Sind da Sanitäter und Feuerwehrleute drin?« fragte ich.
Und Masterton antwortete mit einem Nicken.
»Aber natürlich, nur können die nichts machen. Die Menschen gehen in Flammen auf, sobald sie stillhalten und verbrennen innerhalb von Sekunden zu einem Haufen Asche. Es betrifft nur die auf der Tanzfläche.«
»Wir gehen da jetzt rein«, sagte Suko.
Und das taten wir dann auch. Die Zeit drängte. Die Besucher des Clubs würden irgendwann erschöpft sein und es würde unweigerlich immer mehr von ihnen erwischen. Suko und ich mussten so schnell wie möglich handeln. Wegen unserer Ausweise versuchte niemand, uns aufzuhalten. Und obwohl er ausgesehen hatte, als könnte ihn keine 10 Pferde hier reinbringen, folgte Masterton uns. Drinnen gingen wir an schwarzen Wänden mit eingerahmten Plakaten vorbei, auf denen die kommenden Veranstaltungen im Club angekündigt wurden. Niemand saß mehr an der Kasse. Schon hier ging mir der hämmernde Bass der Technomusik durch Mark und Bein.
»Haben Sie überlegt, die Musik auszustellen?« fragte ich Masterton.
Er schüttelte den Kopf.
»Haben wir, aber es geht nicht. Die Anlage hat keinen Strom und läuft dennoch weiter.«
Wir betraten das Herz des Clubs. Schon vorher war uns der Geruch von Rauch und verbranntem Fleisch in die Nase gestiegen. Um ehrlich zu sein, hatte ich kein Bild vor Augen gehabt, was uns erwarten könnte. Als wir es sahen, blieben Suko und ich sofort stehen. Von den erwarteten 30 Personen bewegte sich nur noch die Hälfte auf der Tanzfläche. Junge Männer und Frauen in schlichter und greller Kleidung, die auf einem mit Asche übersäten Pentagramm tanzten. Sein rotes, pulsierendes Leuchten erinnerte an Lava, doch es sonderte keine Hitze ab. Das Abyss war ein Laden für Fans von Technomusik und keiner, in dem man solche Symbole erwartete. Ich befürchtete, dass es nicht zur Einrichtung gehörte. Das Kreuz, welches ich immer an einer Kette um meinen Hals bei mir trug, war längst wärmer geworden. Ich holte es hervor, um es frei vor meiner Brust hängen zu lassen, aber mehr geschah nicht. Die Menschen auf der Tanzfläche wirkten erschöpft. Es war schwer zu sagen, wer als nächstes zusammenbrechen würde, aber früher oder später musste es einen nach dem anderen erwischen. Zu wissen, dass wir nahezu hilflos waren, machte mich wütend.
»Glaubst du, einer unserer alten Feinde steckt dahinter?« fragte Suko.
Genau wie ich musste er bereits einige Namen im Kopf durchgegangen sein, aber mir wollte kein Dämon oder Magier einfallen, zu dem so etwas passte. Ich schüttelte also den Kopf.
»Das ist jemand Neues«,
Suko stimmte nickend zu. An Masterton gerichtet fragte er,
»wo ist die Musikanlage?«
Der Polizist bedeutete ihm zu folgen, und sie gingen um die Tanzfläche herum zum Pult des bereits gegangenen DJs. Sogar aus der Ferne konnte ich die schwarzen Ranken erkennen, die sich darum gelegt hatten, wie um einen Zugriff von Fremden zu verhindern. Statt der üblichen bunten Scheinwerfer leuchteten weiße Lichter, die wahrscheinlich sonst nur angeschaltet wurden, wenn keine Gäste da waren. Die üblichen bunten Lichter wären fehl am Platz gewesen.
»Helfen Sie mir«,
keuchte jemand vor mir. Ein junger, dürrer Mann mit Brille, der wirkte, als wäre er gerade einen Marathon gelaufen, tanzte direkt vor mir. Er schwitzte aus allen Poren, bewegte sich nur noch schwach, indem er mit hängenden Armen von einem Fuß auf den anderen trat, ohne von der Stelle zu kommen.
»Ich kann nicht mehr, ich...«
Er begann nach hinten zu kippen, und ich wollte ihn instinktiv auffangen, als sein ganzer Körper plötzlich in Flammen stand und er zu schreien begann. Anstatt weiterhin zu kippen, schnellte er jetzt auf mich zu und ich musste zur Seite hechten, damit er mich nicht mit seinen brennenden Armen erwischte. Ich wollte ihm ja helfen, aber die beißende Hitze ließ es einfach nicht zu. Und als einer der Feuerwehrmänner plötzlich einen Feuerlöscher auf die brennende, um sich schlagende Gestalt richtete, zerfiel sie auch schon zu einem weiteren Haufen Asche. Alle Anwesenden hatten es mit ansehen müssen, und ich konnte mir gut vorstellen, dass auch mir das Entsetzen ins Gesicht geschrieben stand. Die verbliebenen Gäste hatten nicht einmal mehr Kraft, um zu schreien, doch sie weinten und flehten, während sie tanzten. Der Anblick war kaum zu ertragen. Wir mussten so schnell wie möglich eine Lösung finden. Ich nahm das Kreuz von meiner Brust, hielt es in die Höhe und begann, die magische Formel zu sprechen, in der Hoffnung, dieses verfluchte Pentagramm zerstören zu können. »Terra Pestem! John, nicht!« schrie Zuko vom DJ-Pult aus. Ich hielt inne und sah, was er meinte. Das Pentagramm leuchtete noch stärker, als hätte ich mit dem Beginn der Formel irgendetwas ausgelöst. Es wollte mich wohl davor warnen, fortzufahren, aber wenn ich es nicht mit der Macht des Kreuzes besiegen konnte, wie dann? Mir kam eine Idee. Dieses Pentagramm konnte unmöglich willkürlich hier aufgetaucht sein. Da steckte etwas dahinter. Nicht die Menschen auf der Tanzfläche sollten leiden, sondern jemand anderes, vermutete ich. Sie waren einfach nur zur falschen Zeit, am falschen Ort gewesen. Ich machte diesen Job jetzt schon lange genug, um die eine oder andere Theorie zu entwickeln und hoffte, richtig zu liegen. Als ich das DJ-Pult erreichte, fragte ich Masterton nach dem Personal des Clubs und er sagte, dass man alle nach draußen geschafft hätte. Nur wir, die Gäste und die Feuerwehrmänner und Sanitäter neben der Tanzfläche waren noch da. »Aber das Personal steht draußen vor der Tür?« fragte ich. Masterton nickte. »Zeigen Sie mir bitte die Leute«, bat ich ihn. Wir folgten ihm den Weg zurück. Einerseits tat es mir leid, denn die Menschen auf der Tanzfläche mussten glauben, dass wir sie im Stich ließen, aber dort draußen lag hoffentlich die Lösung für alles. Das Personal stand neben den Polizeieinsatzwagen. Wegen eventueller Fragen hatte man sie da behalten. Ich zählte 20 Personen, mehr als erwartet, alle schwarz gekleidet und zwischen 20 und 40 Jahre alt. Ich hatte gar nicht vor, mich lange mit Fragen aufzuhalten, sondern bat sie, sich nebeneinander in einer Reihe hinzustellen. Das Kreuz hatte ich schon auf dem Weg nach draußen wieder unter meinem Hemd versteckt. Es fühlte sich immer noch warm an, aber nicht mehr so stark wie im Abyss. Aber wir würden hoffentlich schnell zu einem Ergebnis kommen. Langsam schritt ich an ihnen entlang. Zuko hielt Abstand, und obwohl ich wusste, dass er mir jederzeit zu Hilfe eilen würde, sollte etwas passieren, schlug mein Herz deutlich schneller. An solche Situationen gewöhnte man sich nie. Jede Frau und jeder Mann in der Reihe konnte etwas mit der Sache im Club zu tun haben. Und wenn diese Person den Tod so vieler Unschuldiger in Kauf nahm, dann auch meinen. Das Kreuz wurde wieder deutlich wärmer. Jemand in der Reihe fragte, was das werden sollte, aber ich antwortete nicht, sondern versuchte, die Hände und Gesichter der Leute im Auge zu behalten. Ein paar hielten ihre Hände jedoch hinter dem Rücken. Nicht jeder aus böser Absicht, aber einer vielleicht schon. Um die Lage etwas zu entspannen und die Person, nach der wir suchten, in Sicherheit zu wiegen, begann ich zu reden. »Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie Sie alle wissen, geschieht dort drinnen gerade etwas Furchtbares, und wir sind hier, um herauszufinden, was dahinter steckt. Mein Name ist Oberinspektor John Sinclair, und ich würde gerne ein paar Fragen stellen, zum Beispiel, ob das Pentagramm auf der Tanzfläche...«
»Das kam ganz plötzlich«, sagte eine Frau.
Anstatt nachtragend zu sein, dass sie mich unterbrach, ließ ich sie fortfahren.
»Zuerst dachten wir an einen neuen Effekt, den wir nicht kannten, aber es hat ja keine Umbauarbeiten gegeben, und als die ersten Gäste aufgehört haben zu tanzen, um es anzusehen, verbrannten sie plötzlich. Es brach Panik aus, aber ein paar tanzten einfach weiter. Sie haben wohl nicht begriffen, was los war. Ich selber habe auch etwas gebraucht, dabei habe ich ununterbrochen hingesehen.«
»Wie kommt es, dass sich das Feuer nicht ausgebreitet hat?« fragte ich. Die Frau hob die Schultern.
»Keine Ahnung. Zuerst glaubten wir, dass es auf andere überspringt, aber es waren einfach nur viele einzelne Personen, die gebrannt haben.«
»Können Sie mir etwas zum Gebäude sagen, wie lange es das schon gibt und ob dort vorher etwas anderes gestanden hat?« Es war ein Schuss ins Blaue. Gut möglich, dass dies die richtige Spur war, aber eigentlich wollte ich die verantwortliche Person einfach nur glauben lassen, dass ich niemanden verdächtigte. Inzwischen war mein Kreuz so warm wie im Club, und ich blieb stehen, um einen zufällig wirkenden Blick auf die nächsten Personen werfen zu können.
»Was da vorher stand«, hörte ich die Frau sagen, »keine Ahnung, warum sollte das von Bedeutung sein?«
Mein Blick blieb auf einem Mann mit Glatze und Vollbart liegen, der mich finster ansah. Der dunkle Anzug konnte seine kräftige Statur nicht verbergen, oder seine angespannte Haltung. Machte ich ihn nervös? Ich wollte noch eine Frage stellen, als er den Blick auf meine Brust senkte, dorthin, wo das Kreuz lag. Es leuchtete durch mein Hemd hindurch, und während die anderen Angestellten etwas überrascht zurückwichen, preschte dieser Kerl auf mich zu.
»Sohn des Lichts, jetzt hab ich dich!«
schrie er und schaffte es, mich zu packen. Er war viel schneller als erwartet, trieb mich vor sich her, bis wir gemeinsam in einen Streifenwagen krachten und mir die Luft aus den Lungen wich. Ich hörte Suko meinen Namen rufen, aber er würde vielleicht nicht rechtzeitig hier sein, um mir zu helfen. Die Arme hochreißend brach ich den Griff meines Gegners. Dabei fiel mir der lange, silberne Dolch in seiner rechten Hand auf, mit dem er jetzt nach mir stieß. Ich ließ mich zur Seite fallen, dass er die eben noch hinter mir liegende Fensterscheibe zertrümmerte. Am Boden liegend riss ich meine Beretta hervor, doch der Kerl trat gegen mein Handgelenk. Der Schuss ging ins Leere und meine Waffe flog durch die Luft. Er holte mit dem Dolch aus und ich wollte den Angriff ablocken, ohne zu wissen, ob es mir gelingen würde, aber da legten sich drei lederne Riemen um den Arm des Mannes, rissen ihn zur Seite und somit auch gleich zu Boden. Sukos Dämonenpeitsche rettete mir wieder einmal das Leben. Doch der Mann war noch nicht am Ende. Er sprang auf, ließ den Dolch aber liegen und begann zu schreien, als Rauch unter seinem Anzug hervorstieg. Mit einem Fauchen begann sein Anzug zu brennen und löste sich unter der Hitze sofort auf. Für einen Moment glaubte ich, die Flammen würden mir entgegenschlagen und riss die Arme hoch, als ich erkannte, was passierte. Zwei Schwingen, ähnlich denen eines Engels, hatten sich auf dem Rücken des Mannes ausgebreitet, nur bestanden sie komplett aus Feuer. Ich konnte die Hitze seiner Flügel spüren, ihm schien sie allerdings nichts auszumachen.
»Du bist mir in die Falle gegangen, Geisterjäger. Schon lange plane ich, dich zu vernichten«,
spie er und kam wieder auf mich zu. Suko rief nach mir, doch ich konnte mich jetzt nicht auf ihn konzentrieren. Der Dämon hatte mich fast erreicht, als ich aufsprang und das Kreuz hochriss. Im selben Moment wirbelte das Wesen herum und benutzte seine Flügel als Waffen, um damit nach mir zu schlagen. Erneut musste ich ihm ausweichen. Wieder hörte ich Suko nach mir rufen und ich warf ihm einen Blick zu, obwohl ich befürchtete, dass das ein Fehler sein konnte. Ohne zu zögern, warf mir mein Partner die Beretta zu. Kaum hatte ich sie aufgefangen, schlug er selber auch schon mit der Dämonenpeitsche nach dem Wesen. Drei blutige, dampfende Striemen blieben auf dem nackten Oberkörper unseres Gegners zurück. Er heulte auf und torkelte ein Stück zurück. Doch als er wieder auf uns zukam, richtete ich die Pistole auf ihn. Er hielt inne. Die kurze Verschnaufpause erinnerte mich an die vielen umstehenden Zuschauer, Polizisten, Feuerwehrmänner und Schaulustige, Menschen, die sich wie wir in höchster Gefahr befanden. »War das alles nur eine Falle, um mich hierher zu locken?« fragte ich. Der Dämon verzog die Mundwinkel.
»Die Seelen der auf der Tanzfläche Gestorbenen fahren direkt zur Hölle und machen meinen Meister stärker. Mir war klar, dass du früher oder später herkommen würdest, und so konnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.«
»Noch hast du nicht gewonnen.«
»Oh, aber es sind viele Seelen zu meinem Meister herabgestiegen. Seine Macht wächst, und auch wenn ich dich heute nicht töten werde, wird er früher oder später für deinen Untergang sorgen.«
»Das werden wir ja sehen«, erwiderte ich. Mir war bewusst, dass die Menschen im Club keine Zeit mehr hatten und ich der Sache ein Ende bereiten musste. Doch als ich abdrückte, schloss der Dämon seine Flügel wie einen Schild vor seinem Körper und meine Silberkugeln zerschmolzen in seinem Höllenfeuer. Suko hielt sich mit seiner Dämonenpeitsche zurück. Auch dann, als die Flügel sich schlagartig ausbreiteten und der Dämon auf mich zustürzte. Ich schoss erneut, traf ihn aber nur in der Schulter und das hielt ihn nicht auf. Zuerst legte er seine Arme wie eine Schraubzwinge um mich, dass ich glaubte, er wolle mir das Rückgrat brechen, aber dann begann er wieder langsam die Flügel zu schließen. Ich sollte bei lebendigem Leibe verbrennen. Die Hitze biss mir bereits in die Haut. Es würde mir nicht gelingen, mich zu befreien, also setzte ich mein letztes Mittel ein und rief »Terra pestem teneto, salus hic maneto!« Das Kreuz vor meiner Brust begann weiß zu strahlen. Gleichzeitig heulte der Dämon auf, als seine Haut vor meinen Augen verkohlte und sich gleichzeitig von seinem Körper löste. Da er schwächer wurde, konnte ich mich befreien und von ihm entfernen, bevor er in einer riesigen Stichflamme verschwand. Um mich herum schrien Menschen auf, aber ich sah immer noch auf die Stelle, wo er gestanden hatte. Zurück blieb ein schwarzer Brandfleck auf dem Asphalt. Mehr nicht. »Bist du okay?« hörte ich Suko fragen, ehe er mich abstützte. Ich nickte, obwohl mir danach war, mich nur noch auszuruhen. »Lass uns nach den anderen sehen«, sagte ich auf den Club deutend. Doch einer der Notärzte kam bereits mit einer Frau nach draußen, die er stützte. Er beeilte sich, sie zu einem Krankenwagen zu bringen, wo sie besser versorgt werden konnte. Es folgten weitere Feuerwehrmänner und Sanitäter mit erschöpften Gästen, die gestützt oder getragen werden mussten. Aber ich befürchtete, dass während unseres Kampfes gegen den Dämon ein paar ihr Leben gelassen hatten. Es wollte mir nicht gelingen, mich über den Sieg zu freuen. Auch Zuko wirkte eher bedrückt als zufrieden. Das alles war meinetwegen geschehen. Nicht zum ersten Mal hatte ich Menschen in Gefahr gebracht und nicht zum ersten Mal waren mehrere meinetwegen gestorben. Damit würde ich zurechtkommen müssen. Aber gleichzeitig flammte eine Wut in mir auf, die sich auf unsere Gegner bezog. Obwohl ich den heutigen Abend nicht als Sieg verbuchen wollte, bestärkte er mich darin, weiterhin gegen die Mächte der Hölle und allen anderen Gegnern anzugehen. »Ich schau mal, ob ich uns ein Wasser besorgen kann«, sagte Zuko, nachdem er mir geholfen hatte, mich in einen Streifenwagen zu setzen. Nachdem er fort war, sah ich zu den Überlebenden, vollkommen erschöpfte Menschen, die noch lange mit dem zu kämpfen haben würden, was sie gesehen hatten. Unter den Helfern sah ich auch Masterton, der einem Mann half, den Club zu verlassen. »Danke«, hörte ich plötzlich jemanden sagen und sah die junge Frau neben mir stehen, die zuerst aus dem Club geholt worden war. Es überraschte mich, sie auf den Beinen zu sehen. Um die Schultern trug sie eine Decke. »Ich wünschte, ich hätte mehr tun können«, sagte ich. »Wenigstens konnten sie überhaupt etwas tun.« »Ich wünschte, ich hätte mehr tun können«, sagte ich. »Wenigstens konnten sie überhaupt etwas tun.« Ihre Worte und ihr Lächeln taten verdammt gut. Sie waren noch besser als der Becher Wasser, den Zuko mir kurz darauf reichte. Bis dahin war sie schon wieder gegangen, aber ich fühlte mich etwas besser. »Der Papierkram wird die Hölle«, sagte mein Freund, bevor er selber einen Schluck trank. Dass er seinen Galgenhumor noch nicht ganz verloren hatte, munterte mich ebenfalls etwas auf. Die Augen auf das Geschehen um uns herum gerichtet, meinte ich, »das hat aber noch Zeit.« Erst einmal galt es, Wunden zu lecken und wieder auf die Beine zu kommen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.